danke vielmals für die Einleitung. Gerade auch der Herrenhut, der Stern, hat mich daran erinnert, wir haben bei uns über dem Wickeltisch auch so einen Stern aufgehängt. Und manchmal, wenn Liana nicht einschlafen kann, manchmal ist der Stern an, wo sich dort beruhigen, dass sie besser in Schlaf finden kann. Ja, ich freue mich sehr, dass neben den Besuchern im Livestream jetzt auch noch Besucher bei uns in der Gemeinde sind, vor Ort. Das freut mich, dass wir alle zusammen heute dürfen den Gottesdienst feiern und zusammen Gott dienen dürfen. Wir haben ja die Joel-Predigtreihe gehabt, die liegt hinter uns. Und wir sind letzten Sonntag in die Passionszeit, wo wir auf Ostern zugehen, eingestiegen. Wir widmen uns am Leben von Jesus. Wir fragen uns, wer ist er? Wer ist er gewesen? Was hat er gemacht? Wie offenbart sich Jesus in der Bibel, im Wort Gottes? Und was für Berichte gibt es über ihn? Wir sind ja das letzte Mal zusammen in Kapernaum gewesen. Und wir sind da zusammen mit dieser Menschenmenge vor dem Haus gewesen, wo dann plötzlich die Decke hat angefangen zu bröckeln. Es sind Stückchen runtergefallen und das Licht ist durchgekommen. Und plötzlich hat man gesehen, wie eine Matte mit einem Gelähmten drauf runtergelassen wird. Und was für ein Bericht. Und wir haben uns überraschen lassen, dass für Jesus die Sündenvergebung noch wichtiger ist, als dass der Gelähmte wieder hat können laufen, obwohl er ja dann beides gemacht hat. Und unser Kini ist immer noch ein bisschen drin, wo dann der Gelähmte wirklich dem Befehl von Jesus gefolgt ist, ist aufgestanden, hat seine Matte genommen und ist aus dem Haus rausgelaufen. Wir sind vor ziemlich genau 3 Jahren sind wir einmal auf einer Israel-Studienreise gewesen. Und das ist übrigens das Haus, wo man sagt, dort hat Simon Petrus gewohnt, wo sich die Geschichte oder der Bericht zugetragen hat. Ja, heute haben sie so ein riesen, wie soll man das sagen, so ein riesen Ding drauf geknallt. Es ist eigentlich ist inzwischen eine Kapelle, eine kleine Kirche, die so rund ist und in der Mitte sieht man dann auf den Rest, der noch übrig ist von diesen Häusern. Und wir bleiben heute in der Gegend, und zwar beim See Genezareth. Kapernaum liegt ja gerade auch an diesem See. Das ist ein weiteres Bild, das ich gemacht habe von diesem See. Eine spannende Gegend. Und wir lesen heute den Bericht aus Markus 4, Vers 35 bis 41. Und die Predigt heute heisst «Der Herr der Stürme». Markus 4, Vers 35 bis 41, für die, die mitlesen wollen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ja, ich hatte den ersten Punkt genannt, es geschah einmal in Wirklichkeit. Es geschah einmal, so fangen ja Märchen oft an. Und ja, es gibt ja Leute, die schauen die Bibel auch fast mehr wie ein Märchen an. Da hat es Geschichten, die uns inspirieren, wo man ein bisschen einen Schluss ziehen kann, aber die nicht wirklich passiert sind. Und der Gegenpunkt, den ich heute als ersten Teil nehmen möchte, ist, es geschah einmal, aber in Wirklichkeit. Weil gerade, wo wir auf Ostern zugehen, da liest man manchmal in den Zeitungen oder man hat in der Bevölkerung, es kommen Fragen auf, ja, Ostern, Karfreitag, Jesus, was hat es auf sich mit dem historischen Jesus? Was stimmt nicht, was kann man sagen? Welche Quellen gibt es für den historischen Jesus? Und man will grundsätzlich in der Forschung immer so nah wie möglich an Quellen kommen, wo also zeitlich so nah wie möglich ans Geschehen herankommen und da die Quellen aussuchen. Theologen sind sich zwar ein bisschen uneinig darüber, welches von den Evangelien zuerst geschrieben worden ist. Viele sagen, das Markus-Evangelium war zuerst. Es gibt so, die sagen, das Matthäus-Evangelium. Auf jeden Fall sind wir beim Markus-Evangelium, wo wir heute Morgen sind, gut aufgehoben, um ein bisschen etwas erfahren über den historischen Jesus. Sozusagen als früheste Quelle. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, die Bibel als Quelle, was machen wir jetzt da? Da sind ja Mythen und Legenden und so drin, könnte man sagen. Aber jetzt haben wir ein Problem, und das sehen wir gerade an dem, wo wir heute Morgen gelesen haben. Der ganze Bericht, den ich gerade vorgelesen habe, der ist voll gespickt mit Details. Und zwar mit Details, die nicht wirklich etwas zum Geschehen beitragen. Schauen wir mal rein, da steht zum Beispiel am Abend jenes Tages und so weiter und so fort. Trägt nichts dazu bei. Dann auch das Detail, dass Jesus bereits im Boot war, wahrscheinlich das gleiche Boot übrigens, wo am Anfang von Markus 4, wo er eingestiegen ist, um zu der Menge zu reden am See. Wir lesen, er schläft im hinteren Teil vom Boot auf einem Küssi. Nochmal so etwas. Und es sind alles Details, wo man irgendwie denkt, was können wir da rein interpretieren? Und man kann es eigentlich nicht wirklich, weil die Geschichte wird von diesen Details nicht vorantrieben. Es ist nicht wie bei einem Märchen, wo du sagen kannst, und das spielt dann noch eine Rolle oder das muss man genau so interpretieren. Und was noch dazu kommt, und das habe ich sehr einen spannenden Punkt gefunden, ist, die Passage da ist absolut gar nicht geschrieben wie so eine Legende oder so ein Mythos aus der Antike. Die haben immer einen gewissen Schreibstil, die haben eine gewisse Wortwahl, wie die Geschichte vorantrieben wird, und das ist alles andere als das. Und irgendwie kommt langsam der Verdacht nach, dass das, was da geschrieben ist, könnte es auch sein, dass es ein Augenzeuge einfach sich erinnert hat, was er erlebt hat und dann dementsprechend aufgeschrieben hat. Wobei es der Markus wahrscheinlich dann von Petrus erfahren hat. Ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, könnte es auch sein, wenn das wirklich so wäre, wie das da steht. Dass die Macht von Jesus, wo er da demonstriert, dass die echt ist, dass die in Wahrheit passiert ist, in Tat und Wahrheit. Und wenn das der historische Jesus ist und er so Wunder kann tun, wenn wir uns fragen, können wir nicht, dann müssen wir irgendwie uns damit auseinandersetzen, mit dem, wie der Jesus beschrieben ist. Wenn man Jesus vertrauen will in den Sturm vom Leben, und ich glaube, das ist auch etwas, was uns der Text sagen will, dann ist es wichtig zu verstehen, dass das, was wir da lesen, dass es in echt, dass es in Wirklichkeit passiert ist. Wir sehen unendliche Macht. Die Frage, wer Jesus ist, ist eine gute Frage, ist eine sehr wichtige Frage. Schauen wir mal den letzten Vers an. Was bewegt die Jünger? Sie sagen zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und die Antwort darauf ist, der Mann ist jemand, der Wind und Wellen gehorcht, der unendlich Macht hat. Und jetzt müssen wir uns ja bewusst sein, die Jünger sind ja nicht irgendwelche angelaufene, irgendwie Leute, die sonst nichts zu tun haben und sonst nichts wissen von der Welt, sondern es sind erfahrene Fischer gewesen, Profis, die das tagtäglich erlebt haben, wie das ist, wenn man auf dem See ist, am Fischen, auf dem Fischerboot. Der See Genezareth, das ist da, der blaue See da, und der ist umgeben von Gebirgen, also es ist da ein bisschen ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber was das verursacht, ist, dass die Wind, die über die Berge runterziehen, in das Becken von null auf nichts, von jetzt auf nachher, rechte Stürme können verursachen. Der See liegt etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, das zweittiefste Gewässer. Das Tote Meer liegt noch tiefer. Und da spielt sich das ab. Und dann sagen die Jünger, wir sterben jetzt dann grad. Hey, wir sterben, wenn du nichts machst. Dann ist es gewesen. Und jetzt finde ich es erstaunlich, wie simpel der Befehl von Jesus ist. Er steht nicht da und sagt so, jetzt, Moment, steht ihr erst zurück? Steht da so, und jetzt vielleicht noch irgendwie so einen Zauberstab, irgendwie der Gandalf bei Herr der Ringe oder so. Sondern er steht einfach auf, sagt, schweig. Also hat es wahrscheinlich schon Leute gesagt, hat er gestorben. Schweig! Sei still! Fast als würde man mit einem Kind reden. Ich habe auch ein Kind, das gerade da hinten am Schreien ist. Okay, lassen wir uns nicht ablenken davon. Der Wind hat sich gelegt und es ist grosse Stille eingetreten. Der Wind ist weg. Der Wind ist weg und der See ist ruhig. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, wenn man schon mal in so einer Gegend war, wo es richtig auch winden kann, sagen wir in den Bergen, oder ich bin gerne in den schottischen Highlands, das ist einer meiner Lieblingsorte, wo ich einfach jeden Tag vom Jahr würde ich gerne am liebsten in die Highlands. Und dort kann es auch manchmal sein, es stürmt richtig, es windet, und dann hast du mal plötzlich so einen Aussetzer von Wind. Und dann kommt es wieder. Und jetzt kannst du auch sagen, ja gut, ein bisschen Wind. Ja, ist halt, hat halt erst aufgehört. Aber der Wind hat sich gelegt und der See hat sich, ist auch ruhig gewesen nachher. Es ist noch interessant, in der Antike sind die Gewässer, insbesondere Meer und See, sind so die Beispiele für nicht kontrollierbare, wie soll man sagen, Instanzen. See und Meer kann niemand beherrschen, kein Mensch. Nur Götter können das machen. Das sind die Einzigen, die es können beeinflussen, denkt man an Poseidon von der griechischen Sage. Und jetzt haben wir es gesehen, wie schon letzte Woche beim Gelähmten in Kapernaum, dass Jesus nicht zuerst im Namen von XY, muss nicht zuerst sagen, im Namen von soll das und das geschehen, sondern was er sagt, passiert. Was er sagt, das passiert. Er muss nicht zuerst eine höhere Macht adressieren, weil er selber die höhere Macht ist als Person. Er ist der Herr von diesem Sturm und noch vieles mehr. Und wenn er sagt, wer er ist, was wir von ihm lesen im Neuen Testament, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, ihm nachzufolgen, ihm zuzuhören. Wir haben gesehen, seine Macht, die wirkt in Wirklichkeit und ist unendlich. Aber gehen wir weiter. Bevor Jesus das Wunder tut und sich der Sturm legt, der See ruhig wird, da sind die Jünger verängstigt. Ist ja logisch. Also, das sind Fischer gewesen, sind schon verängstigt. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn du ein Laie bist, bist du zufällig auf dem Schiff. Also zufällig. Es ist ja schon nicht jeder x-Beliebige auf dem Schiff gewesen. Und es fängt sich das Schiff an mit Wasser füllen und es stürmt und es tut und es rüttelt. Und wenn dann sogar die Profis zu Jesus gehen und sagen, hey, wach auf, dann ist der Puls wahrscheinlich auf 180. Man hat Angst um sein Leben. Und übrigens noch eine Klammerbemerkung, wir lesen da in Vers 36, dass auch andere Boote noch dabei sind. Es ist nicht nur das Boot, wo Jesus drauf ist. Das heisst, Jesus hat wahrscheinlich, sind noch mehr Menschenleben in Gefahr gewesen, als die Besatzung von dem Boot, wo es jetzt darum geht. Die Jünger haben logischerweise Angst, ist klar. Aber nachdem Jesus das Wunder getan hat, sich der Sturm gelegt hat, sehr ruhig geworden ist, haben sie noch mehr Angst gehabt. Finde ich irgendwie einfach spannend. Stell dir vor, wie Jesus da im Boot schläft und sie ihn aufwecken. Da rüttelt und er sagt einfach salopp. Und sie sagen einfach salopp, ohne gross bisschen Höflichkeit. So. Ist dir eigentlich gleich, was mit uns passiert? Ist dir gleich, dass wir sterben, Meister? Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Steht da. Und ich denke, jeder, der glaubt, der schon länger mit Gott unterwegs ist, der kennt das auch manchmal, oder? Ist es dir egal, Gott, was passiert? Ist es dir völlig wurscht? Bist du überhaupt da? Interessiert es dich nicht? Und dann als nächster Schritt, wenn du mich lieben würdest, dann würde sicher nicht der Sturm jetzt gerade um mich herum sein. Da würde ich doch jetzt nicht fast sinken. Und Jesus sagt ja nicht als erstes, ja, schau, ich weiß schon, was er meint, ich habe ja nur kurz einen Powernap gemacht. Sondern er sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ihr müsst es doch eigentlich besser wissen. Ihr seid schon so lange mit mir unterwegs, ihr lieben Jünger. Ich kann Menschen lieben und sie trotzdem durch den Sturm gehen lassen. Ich kann sie lieben und trotzdem kann manchmal ein Sturm aufziehen. Ja, so ein Sturm ist etwas Gewaltiges, wenn er aufkommt, wenn er um einen herumzieht. Jetzt auch nicht nur ein echter Sturm, sondern auch ein Lebenssturm. Es hat so richtig Kraft und vor allem kann man es fast nicht kontrollieren. Also man kann es eigentlich gar nicht kontrollieren, so ein Sturm. Und etwas, was uns Trost gibt, was mir Trost gibt, wir sehen da, Jesus hat noch mehr Macht als der Sturm. Hat noch mehr Macht. Aber man kann auch ihn nicht kontrollieren. Das ist schön blöd. Man hat den Sturm, den man nicht kontrollieren kann. Man hat Jesus, der sich nicht kontrollieren lässt. Wenn man sich nicht für Jesus interessiert, dann ist man grundsätzlich auch, wie auch die Gläubigen, Stürme ausgesetzt. Und insbesondere Lebensstürme hilflos ausgesetzt. Egal wie fit du bist, ob du Sport machst, ob du nicht Sport machst, wie gesund du dich ernährst, ob du irgendwie schon den Tag mit irgendeinem Avocado-Salat startest oder was du machst oder nicht machst. Man könnte jetzt so ganz böse sagen, die Natur wird jeden einholen und wird jeden ins Grab bringen. Ob durch Unfall oder durch Alter oder durch Feuer oder durch Schiffbruch. Jeder wird es mal überwältigen, es wird jeder erwischen. Und das ist eigentlich eine trostlose Aussicht. Ja, was ist mit Jesus, wenn ich bei ihm bin? Auch er lässt wie der Sturm Sachen zu, die ich nicht kontrollieren kann, wo ich denke, was soll das jetzt? Das macht für mich keinen Sinn. Aber wenn Jesus Gott ist, dann hat er wie in diesem Bericht auch hat er Gründe, dass das passiert, dass ein Sturm aufkommt. Dass es das Boot mal richtig durchschüttelt. Und man könnte es nicht immer nachvollziehen. Wie die Jünger. Stell dir vor, das wäre etwas gewesen, wenn statt der Sturm zieht auf und die Jünger sagen, ah, das ist ein Test. Gell? Yes. Habe ich im Griff. Nein, die sind völlig panisch. Also, wir haben zwei unkontrollierbare Mächte. Wir haben den Sturm und wir haben Jesus. Und was ist der Unterschied? Das ist fast die jüngste Antwort. Der Unterschied ist, Jesus liebt dich kompromisslos. Am Sturm ist es wurscht, wir haben vorhin gehört. Die Natur, wenn man so will, wird jeder irgendwann mal einholen. Der Unterschied ist, Jesus ist auch unkontrollierbar, aber er liebt dich kompromisslos. Ruhe gibt es nur im Willen von Jesus, was er vorhat, was er für einen Plan hat für mich, was er für dich für einen Plan hat. Und ich habe manchmal keine Vorstellung, was das soll. Also zum Beispiel, Leana ist hinten am Schreien, hat seit Januar nicht an Gewicht zugenommen. Und wir fragen uns, was soll das? Und da tut mich bei der Predigtvorbereitung, habe ich gedacht, hä, habt ihr keinen Glauben? Jesus hat schon einen Plan. Man predigt immer zu sich selber voran. Und das soll auch so sein. Ja, Jesus sagt, habt ihr keinen Glauben? Die Jünger haben das nicht verstanden. Kennt ihr das, wenn man in der Bibel liest, im Neuen Testament? Dass man manchmal liest, was die Jünger falsch machen und es ist manchmal fast so wie Slapstick-Comedy. Da denkst du, jetzt haben sie dich schon wieder versifft. Das glaubst du nicht. So wie auch manchmal mit den Israeliten im Alten Testament sagen, nein, komm, jetzt haben die Feuersäule gehabt Und kaum haben der Hunger, fangen wir wieder an motzen. Nein, das gibt's doch nicht. Also, aber irgendwie finde ich, bei dieser Passage geht es ein bisschen anders, weil da geht es ein bisschen selber ans Leder. Es wird plötzlich, man kann sich plötzlich sehr gut reinfühlen. Aber der Vorteil, den wir haben, ist, wir haben Ressourcen, die die Jünger damals noch nicht hatten. Das Geheimnis, das Markus uns da sagt, also wo er berichtet, von dem, was wirklich passiert ist, da sehen wir, es gibt Parallelen zum Bericht von Jona. Wir erinnern uns, der Jona ist auf dem Boot, auf dem Schiff unterwegs gewesen, es hat mega gestürmt. Beide haben geschlafen. An beiden wird gerüttelt und sagt, mach etwas, sonst gehen wir runter. Und Gott greift wunderhaft ein. Und was auch noch eine Parallele ist, die anderen Männer rundherum haben nachher noch mehr Angst als vorher. Das ist auch noch spannend, wenn Gott eingreift. Der Unterschied ist, Jona sagt, wenn ich sterbe, wenn ihr mich aus dem Boot rührt, dann werdet ihr leben. Aber es passiert ja da nicht. Oder? Aber es ist genauso. Er beruhigt den Sturm wird ruhig. Und es gibt einen Tag, wo irgendwann alle Wogen werden glättet werden. Wo alle Stürme für uns weg sind. Echte Stürme, Lebensstürme. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen, weil wie auch der Jona in den Sturm geworfen worden ist und 3 Tage im Fisch war, ist auch Jesus in den ultimativen Sturm, wenn man so will, geworfen worden. Und ist auch 3 Tage, zwar nicht vom Walfisch, verschlungen worden, aber auch, ja, die rundherum haben nicht gewusst, wo er ist. Jesus hat die Rechnung für die Sünden von allen Menschen gezahlt, der ultimative Sturm, wenn man so will, und Straftreit, die jedem Mensch wird zustehen. Das ist der Sturm, den wir hier lesen, das ist eigentlich ein Pipifax dagegen. Er ist der Einzige, in dem er da reingeworfen ist, wo der Graben zwischen der Reinheit und der Heiligkeit von Gott, wo ohne Sünde ist und der menschlichen Verlorenheit, Sündhaftigkeit, hat können überwinden. Er hat es überwunden für dich, er hat es für mich überwunden, für uns alle. Und darum dürfen wir wissen, auch wenn Jesus da in diesem Boot am Schlafen war, es ist ihm nicht gleich. Auch wenn die Jünger sagen, Meister, ist es dir eigentlich gleich, dass wir untergehen? Es ist ihm nicht gleich. Er hat die Kontrolle über den Sturm nicht verloren. Ich habe mir auch überlegt, wie wäre eigentlich das weitergegangen, wenn sie ihn nicht geweckt hätten. Das ist auch noch so etwas, oder? Wenn sie ihn nicht geweckt hätten, wäre das Boot weiterhin untergegangen. Oder das wird uns da nicht verraten. Aber ich glaube, man könnte davon ausgehen, Jesus hat Kontrolle über den Sturm gehabt. Er hat es im Griff gehabt. Er verliert auch heute nicht Kontrolle über die Stürme, nicht über meine Lebensstürme, nicht über deine. Und anstelle, dass die Jünger und wir, ich tue mich da so wie mit ihnen, mit einem Jünger in das Boot, anstelle, dass wir Jesus beschuldigen, hey, du schlafst ja, ist es dir wurscht? Hätte Jesus auch können sagen, hey, wisst ihr was? Im Garten Gethsemane, wo es mir ans Leder gegangen ist, wo ich am Tiefpunkt war, wie das sind ihr alle am Einschlafen gewesen. Da habt ihr gepennt, da habt ihr mich verlassen. Und plötzlich war niemand mehr gewesen. Und trotzdem hat er an dem Plan festgehalten und ist am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden. Jesus sagt, meine Macht ist echt, die ist in Wirklichkeit passiert. Sie ist unendlich. Ich habe über den Sturm, über alle Stürme habe ich die Macht. Und sie ist unkontrollierbar. Ja, Jesus hat einen Plan für uns und er setzt sie, die Macht, für dich und mich ein. Es hat ihn unendlich viel gekostet, in den ultimativen Sturm geworfen zu werden, noch ein Vielfaches mehr als der Jona, damit wir schlussendlich einen neuen Himmel und eine neue Erde dürfen haben. Wenn du das heute am Morgen mit ganzem Herzen kannst glauben, dürfst glauben, dann darfst du wissen, dass er dich liebt. Auch wenn jetzt gerade ein Lebenssturm ist und du dich eigentlich auch wie die Jünger, denkst, hey, jetzt mach endlich auf, ist es dir gleich? Ich kenne ja das Lied Amazing Grace von John Newton, wo übrigens eben, ich glaube, relativ frisch, als ich angefangen habe, ein bisschen mehr als mit einem Jahr, habe ich auch mal Amazing Grace ein bisschen auseinandergenommen, also im Positiven auseinandergenommen. Und der John Newton war ja selber ein Seemann, der ein sehr bewegtes Leben hatte. Mal ehemaliger Kapitän vom Sklavenschiff, der dann zum Glauben gekommen ist. Und er hat noch weitere Lieder geschrieben. Und es gibt ein Lied, das heißt I will trust and be not afraid. Ich will vertrauen, nicht Angst haben. Und da gibt es zwei Strophenteile, die ich jetzt dann einblende und mit denen ich die Predigt auch beenden will. Und ich habe auf der rechten Seite mich an einer Übersetzung versucht, wo natürlich, wie immer, wie fast jede Übersetzung, nicht das Original ankommt. Darum sind beide eingeblendet. Und ich will das vorlesen. Zuerst auf Englisch. His love in time past forbids me to think he will leave me at last in trouble to sink. By prayer let me wrestle and he will perform. With Christ in the vessel I smile at the storm. Und auf Deutsch. Seine Liebe in früherer Zeit verbietet mir zu denken, dass er mich am Ende verlässt, in der Not zu versinken. Durch Gebet lass mich ringen und er wird es vollbringen. Mit Christus im Schiff lächle ich dem Sturm entgegen. Amen.